Herzlich willkommen zu unserem fünften Podcast. Heute dreht sich alles um die Erkrankungen im Kopf-Halsbereich. Dazu haben wir zu Gast Herrn Dr. Axel Geidel. Er ist Chefarzt unserer HNO-Klinik und sehr versiert mit seinem Team auf dem Gebiet der Behandlung von sämtlichen Erkrankungen in eben diesem Bereich. Herzlich willkommen, Herr Dr. Geidel. Schön, dass Sie da sind. Gleich die erste Frage. Was gibt es denn für Erkrankungen in Ihrem Fachbereich?
Die Hals- und Nasen-Ohrenheilkunde beschäftigt sich ja mit dem sogenannten Kopf-Halskrebs. Dazu gehören alle Tumorarten, die den Atem- und Speiseweg in diesem Bereich betreffen, die Schilddrüse, die Haut des Gesichtes und des Halses, die großen Speicheldrüsen. Ausgenommen von diesem Kopf-Halskrebs ist das Gehirn und die Wirbelsäule, die von anderen Fachgebieten behandelt werden.
Im Hals, im Mund, alles, was man sich so vorstellen kann, was eben den oberen Bereich des Körpers betrifft. Welches ist die häufigste Krebsart in dem Bereich?
Während in den letzten Jahren der Kehlkopfkrebs im Vordergrund stand, sehen wir seit circa 10 Jahren eine zunehmende Zahl an Rachenkrebsen, sogenannte Oropharynxkarzinome. Diese machen mittlerweile 35% der Kopf-Hals-Tumorerkrankungen aus. Dabei sind aber mehr als 90% der Krebse auf die Schleimhaut lokalisiert, also sie entstehen in Zellen der Schleimhaut oder der Haut. Die anderen Anteile dieser Tumorerkrankung entstehen dann aus Zellen, zum Beispiel der Speicheldrüsen.
Sie sagten, dass es dort eine Veränderung gab. Gibt es denn einen Grund, warum gerade die Rachenkrebse jetzt zugenommen haben?
Den genauen Grund dafür kennt man nicht. Man führt das in Zusammenhang mit den Risikofaktoren. Wir wissen, dass das Rauchen und der erhöhte Alkoholgenuss das Risiko an Kopf-Halskrebs zu erkranken deutlich erhöht. In den letzten 10 Jahren wurden auch wissenschaftliche Studien zu anderen Ursachen durchgeführt, zum Beispiel zu Viruserkrankungen.
Woran merkt man denn, dass man vielleicht als Patient oder dass man dort ein Problem hat? Gibt es Symptome, bei denen man unbedingt einen Arzt aufsuchen sollte? Oder sind das dann eher Zufallsbefunde, die Sie in der Klinik dann haben?
Das Problem der Krebserkrankung im Kopf-Hals-Bereich sind die unspezifischen Symptome. Das können profane Halsschmerzen sein, Schluckbeschwerden, auch dieses sogenannte Kloßgefühl im Hals. Oft kommen deshalb die Patienten erst in fortgeschrittenen Tumorstadien, zum Beispiel wenn eine Beule am Hals tast- oder sichtbar ist oder wenn ein unangenehmer Mundgeruch entsteht. Für alle diese Symptome gilt, wenn sie länger als 3 Wochen bestehen, sollte unbedingt eine HNO-ärztliche Vorstellung erfolgen.
Und das dann wahrscheinlich erstmal ambulant bei einem niedergelassenen Facharzt oder geht man dann zum Hausarzt?
Der Weg führt üblicherweise über den Hausarzt. Sobald dieser dort ein Risiko erkennt, wird eine Überweisung zum HNO-Facharzt bzw. MKG, also Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen, erstellt und der Patient kann dort spezifisch untersucht werden.
Was genau wird dann untersucht? Welche Diagnosemöglichkeiten stehen den Ärzten zur Verfügung?
Das Wichtigste ist natürlich die Inspektion der Schleimhäute und der Organe im Kopf-Hals-Bereich. Wir haben dazu neben der üblichen Untersuchung mit der Stundenlampe, wie sie jeder vom HNO-Arzt kennt, nun auch die Möglichkeit, die Patienten zu endoskopieren und stehen starre und flexible Endoskope zur Verfügung. Und so kann fast jeder Schleimhautwinkel in der Atem- und Schluckstraße untersucht werden.
Nun ist es wahrscheinlich so wie bei fast allen Erkrankungen, je eher man das erkennt, desto größer sind die Heilungsmöglichkeiten. So nehme ich jetzt mal an, können mich gerne berichtigen. Was passiert bei einer Diagnose dann für den Patienten in der Folge?
Also das ist genau richtig. Je kleiner der Krebs ist, desto besser kann er therapiert werden. Wir wissen, dass die Operationsmöglichkeiten im Kopf-Hals-Bereich eingeschränkt sind, weil auch nach einer möglichen Tumoroperation die Funktionalität, also vor allen Dingen das Schlucken, Sprechen und Atmen, gewährleistet sein muss. Deshalb kann ein kleiner Krebs gut operiert werden, was bei einem größeren Befund schon schlecht möglich ist. Zunächst wird aber die Tumorgröße bestimmt. Neben der vorhin erwähnten Untersuchung wird der Patient in Narkose endoskopiert. Hier wird die genaue Ausdehnung, die Beziehung zu Nachbarorganen und auch letztendlich der feingewebliche Befund, die Histologie, geklärt. Und die Patienten müssen natürlich ein genaues Schnittbild bekommen. Sie werden also in das CT geschoben und ein Bild vom Hals, auch vom oberen Brustkorb gemacht, um so die Tumorausdehnung zu erkennen.
Und wenn das dann alles klar ist und die Diagnose gestellt werden kann, die Operation dann durchgeführt wird, gibt es sicherlich dann die folgenden Möglichkeiten, Bestrahlung und Chemotherapie? Oder ist es auch individuell? Ist es immer geraten oder gibt es auch Situationen, wo man sagt, darauf kann man verzichten? Ist es etwas, eine Entscheidung, die Patient und Arzt gemeinsam treffen?
In der Regel wird bei uns jeder Patient bereits prätherapeutisch in einem interdisziplinären Tumorboard besprochen. Das heißt, der Radiologe, der Tumoronkologe, der Strahlenmediziner und der HNO-Arzt gucken sich den Befund und in unserem speziellen Fall auch den Patient an. Der Patient ist also bei diesem Tumorboard dabei und ihm werden Therapievorschläge gemacht. Je kleiner der Tumor ist, desto besser kann er operiert werden und bis zu einem Tumorstadium vom T2 ist eine Nachbestrahlung nicht notwendig. Abhängig ist das natürlich auch davon, ob der Tumor bereits in die Lymphknoten oder in andere Organe metastasiert hat. Nach der Operation wird entschieden, ob eine adjuvante Radio- oder Chemotherapie notwendig ist, das heißt eine zusätzliche Bestrahlung und medikamentöse Therapie der Tumorzellen, um hier eine weitere Ausbreitung oder eine Wiederkehr, ein Rezidiv des Tumors zu vermeiden.
Kann man denn etwas tun, damit man nicht an einer Krebsart im Kopf-Hals-Bereich erkrankt?
Natürlich ist das Vermeiden der Risikofaktoren das A und O. Männer, die mehr als 3 sogenannte Einheiten Alkohol pro Tag trinken und Frauen, die mehr als 2 solche Einheiten trinken, sind signifikant stärker gefährdet, an einem Kopf-Hals-Tumor zu erkranken. Rauchen ist allein schon ein Risikofaktor, potenziert aber zusammen mit Alkoholgenuss dieses Risiko um ein Vielfaches. Und was ich vorhin sagte, diese Virusgenese, die seit circa 10 Jahren erforscht wird, es handelt sich dabei um humane Papillomaviren, eine Warzenvirenart, hier insbesondere der Subtyp 16, der bei Geschlechtsverkehr, insbesondere bei Oralsex, übertragen werden kann.
Wie viele Patienten behandeln Sie denn in der HNO-Klinik im Jahr an oder mit solchen Erkrankungen?
Ich habe mir dazu unsere Zahlen nochmal angeguckt. Wir haben im Jahr 2020 ca. 50 Patienten hier in unserer Klinik operiert. Das heißt, diese haben eine größere Tumoroperation bekommen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Patienten, die wir diagnostiziert haben, aber aufgrund der Tumorgröße oder Ausdehnung einer operativen Therapie nicht mehr zugänglich waren und die wir dann an unsere Kollegen, an die Onkologie zur Bestrahlung bzw. Chemotherapie überwiesen haben.
Arbeiten Sie denn noch mit anderen Fachbereichen oder Kliniken zusammen, wenn es besonders schwere Fälle sind? Gibt es dort Kooperationen?
Wenn man größere Resektionen im Schlund- und Rachenbereich vornimmt, so ist man bemüht, diese Defekte zu ersetzen, also zu rekonstruieren. In der Regel gelingt uns das durch Nahlappen oder Schwenklappen aus dem Kopf-Hals-Bereich. Sollten hier gefäßgestielte mikrovaskuläre Transplantate notwendig sein, dann arbeiten wir auch mit der Klinik für plastische Chirurgie in unserem Haus zusammen.
Also es ist schon so, dass wir hier durch die Vielzahl an Fachbereichen eine sehr gute Behandlung abdecken können.
Der Patient ist also von der Diagnostik über die Therapie, Rekonstruktion, einschließlich der Nachbestrahlung oder möglicherweise auch Chemotherapie komplett hier in unserem Haus zu behandeln und hat auch hier seine Ansprechpartner.
Im Vergleich zu anderen Krebserkrankungen, an welcher Stelle der Häufigkeit stehen denn die Tumoren im Kopf-Hals-Bereich?
Nach Schätzung ist die Inzidenz in Deutschland ca. 50 auf 100.000 Einwohner pro Jahr. Das heißt, etwa 10.000 Männer und 3.700 Frauen erkranken im Jahr. Wenn man das vergleicht mit anderen Krebserkrankungen, ist es also nur ein Drittel so häufig wie Dickdarmkrebs oder Prostatakrebs bei Männern. Jedoch sterben über 50% der Erkrankten an Kopf-Hals-Karzinom bereits im ersten Jahr.
Und gibt es eine Begründung dafür, dass Männer häufiger erkranken? Trinken die mehr Alkohol, rauchen sie mehr oder gibt es dort Untersuchungen?
Die Summierung der Risikofaktoren wird hier eine wesentliche Rolle spielen. Alkohol, Tabakrauch, wie wir sagten, aber auch eine schlechte Zahnhygiene, insbesondere bei sozialen Randgruppen oder Alkoholikern spielt hier eine sehr große Rolle.
Ist es jetzt im vergangenen Jahr durch die Corona-Situation zu Einschränkungen in der Behandlung von Kopf-Hals-Krebserkrankungen in der HNO-Klinik gekommen?
Also wir konnten trotz der eingeschränkten Kapazität sowohl im stationären als auch im operativen Bereich alle Patienten hier suffizient versorgen. Das heißt, es wurde keine Tumoroperation oder Behandlung abgesetzt. Jedoch beobachten wir, was natürlich gefühlt ist, dass vermehrt Spätstadien zu uns kommen, weil vielleicht der Gang zum niedergelassenen Arzt gescheut wurde mit der Angst, sich mit Corona zu infizieren, oder weil auch bestimmte Vorsorge- oder auch Nachsorgeuntersuchungen terminlich verschoben wurden.
Das berichten auch Fachkollegen oder aus anderen Fächern von Ihnen Ärzte, dass die Sorge besteht, dass die Patienten tatsächlich zu spät dann diagnostiziert werden, weil sie Sorge haben, zum Arzt zu gehen. Insofern hilft vielleicht auch dieser Podcast ein bisschen dort die Scheu zu nehmen, auch jetzt, wo sich die Zahlen ja auch in eine gute Richtung entwickeln, die unbedingt zum Arzt zu gehen, wenn Sorge besteht, damit mögliche schwere Erkrankungen auch rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Vielleicht, um auch ein bisschen Sorge zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass jedes Kratzen im Hals oder jeder Druck im Hals gleich was Schlimmes bedeutet. Deswegen, vielleicht können Sie noch mal sagen, wann genau man achtsam sein sollte und einen Arzt aufsuchen sollte.
Schleimhautveränderungen auf der Zunge oder in der Mundschleimhaut, die länger als 3 Wochen bestehen, sollten unbedingt einem Facharzt vorgestellt werden. Natürlich leiden viele Patienten an Kratzen im Hals oder auch mal dieses Kloß- oder Globusgefühl. Dieses ist in der Regel unspezifisch, kann aber auch durch eine einfache fachärztliche Untersuchung abgeklärt werden. Wie gesagt, Symptome, die länger als 3 bis 4 Wochen bestehen, sind abklärungsbedürftig. Dies betrifft insbesondere auch die Heiserkeit.
Gibt es denn genetische Faktoren, die eine Rolle spielen?
Von anderen Tumorerkrankungen sind uns ja solche genetischen Dispositionen bekannt. Das ist aber bisher im Kopf-Hals-Bereich nicht erforscht, beziehungsweise wurden diesbezüglich keine genetischen Dispositionen gefunden.
Abgesehen von den Tumorerkrankungen, welche Krankheitsbilder behandeln und diagnostizieren Sie in der HNO-Klinik hier im Görlitzer Klinikum denn noch?
Die Tumorerkrankungen sind ja Gott sei Dank nur ein Teil unserer Arbeit. Wir sind ja eine kleine HNO-Klinik in einem Schwerpunktkrankenhaus, können trotzdem alle Gebiete der HNO abdecken. Dies bezieht sich auf die Chirurgie der Nase und der Nasennebenhöhlen, die Mikrochirurgie der Ohren mit hörverbesserenden Operationen, die sogenannte Routine in der HNO bei Kindern, zum Beispiel die Adenotomie, also die Entfernung der Polypen, beziehungsweise die Parazenthese mit Einlage von Belüftungsröhrchen in die Trommelfelle. Des Weiteren operieren wir in Zusammenarbeit mit der Hautklinik auch größere Hauttumoren im Gesicht, die gegebenenfalls eine Ausräumung der Halslymphknoten mit sich führen, sodass wir hier auch interdisziplinär arbeiten und Patienten versorgen.
Gut, aber das ist tatsächlich ja ein anderes Thema, dem könnte man sich vielleicht auch auf einem anderen Wege mal widmen. Ich denke, wir haben ein umfassendes Bild über Kopf-Hals-Tumoren, Kopf-Hals-Krebserkrankungen bekommen. Vielleicht noch zum Abschluss, warum sind Sie denn eigentlich HNO-Arzt geworden? Ich meine, es stehen viele Fachbereiche zur Verfügung. Es klingt abwechslungsreich, was Sie gerade erzählt haben, aber eine persönliche Motivation dazu von Ihnen?
Ich bin ja dem Klinikum Görlitz schon viele Jahre treu, habe ja bereits 1992 meine ersten Praktika durchgeführt und nach dem praktischen Studienjahr 1996 stand nun die Entscheidung, eine Facharztausbildung zu wählen. Ich habe selbst hier in der Chirurgie und in der Gefäßchirurgie sowie in der Urologie auch gearbeitet und habe mich letztlich auch in ähnlichem Kontext beworben. Der Dr. Götz, mein erster Chef, hat sich als erster gemeldet und wir fanden uns sofort sympathisch und ich habe in der HNO angefangen.
Schön, also vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Tätigkeit. Und damit sind wir am Ende unserer 5. Folge des Podcasts des Klinikums.
Bitte sehr.